Peters Literaturküche. Der Literaturpodcast von und mit Peter Fassbender. Frisch und direkt aus meiner Küche. Hallo und guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde der Erzählungen, der Geschichten, Märchen, Lyrik, alles rund um das Geschriebene und hier um das gesprochene Wort. Herzlich willkommen zu Peters Literaturküche. Folge 3, die August-Ausgabe. Sommer, Sonne, Literatur. Was passt besser zusammen, als gemütlich mit einem Buch am Strand zu sitzen oder auch einen Podcast am Strand zu hören oder im Zug, Flugzeug, wo auch immer. Ich habe mal wieder einen bunten Strauß von Texten ausgewählt, teils eigene, teils von schon etwas länger verstorbenen Autoren. Ich hoffe, es ist für jeden was dabei. Mir gefällt die Auswahl. Ich hoffe, dem einen oder anderen wird es genauso gehen. Dann stürzen wir uns auch gleich mal in die Texte. Anfangen möchte ich mit einer Art Übung aus dem kreativen Schreiben. Nennt sich Amen-Prinzip, wobei Amen eine Abkürzung ist. A für Anfang, M für Mitte, E für Ende, N, nächste Geschichte. Den Anfang entlehnt man sich aus einer bestehenden Geschichte, Roman, was auch immer. Also der erste Satz kommt von einem anderen Autor. Mitte und Ende bestehen auch je aus einem Satz. Und damit entsteht eine, nennen wir es mal, kürzest Geschichte. Ich habe da so einige kleine Texte vorbereitet. Ich werde erstmal den Text lesen und dann werde ich dann noch kundtun, von wem der erste Satz war, von wem und aus welchem Werk. Alice fing an, sich zu langweilen. Sie saß schon lange bei ihrer Schwester am Ufer und hatte nichts zu tun. Plötzlich gab sie ihrer Schwester einen Schubs, die schreiend ins Wasser plumpste und wild mit den Armen rudernd unterging. So wuchs Alice als Einzelkind auf. Da kann man es vielleicht schon ahnen, das ist aus Lewis Carrolls Alice im Wunderland. Also der erste Satz, die anderen beiden sind von mir. Und weiter geht's, der nächste Text. Der Krieg ist aus. Ja, nach 30 Jahren wurde das auch langsam mal Zeit. Trotzdem alles Gute zu unserer Scheidung, Schatz. Da ist der erste Satz von Walter Hasenclever, Antigone. Die Nummer 3. Er hatte sie schon öfters auf der Treppe bemerkt. Ein kleines Dingelchen mit welligen Haaren und sanften braunen Augen. Wie grazil sie die Stufen nimmt und sich fortbewegt. Ganz untypisch für so eine kleine Hündin. Und da kam der erste Satz von Curtis York, aus dem Buch Um des Kindes Wellen. Die Sonne war eben prächtig aufgegangen, da fuhr ein Schiff zwischen den grünen Bergen und Wäldern auf der Donau herunter. Der Kapitän genoss die schöne Aussicht und die Umgebung. Die Untiefe vor ihm beachtete er nicht. So endete seine letzte Fahrt im Schein der Morgensonne. Da war der erste Satz aus Ahnung und Gegenwart von Josef von Eichendorff. Ich denke mal, einen machen wir noch. Asche zu Asche, Erde zu Erde, Staub zu Staub, rief der Pastor, und bei jeder Anrufung menschlicher Vergänglichkeit warf er mit einer kleinen Kinderschippe Erde hinab in die Gruft. Lautes Geschrei dringt aus dem unterirdischen Gemäuer heraus. Ein von dort unten hinausgeschleuderter Ziegelstein verfehlt den Kopf des Geistlichen nur knapp. Tausendmal, dröhnt eine tiefe Stimme von unten. Tausendmal habe ich dir schon gesagt, du sollst deine Reden nicht dort üben, wo wir arbeiten, Pastor. Und das war aus dem Roman von Hans Fallada, Ein Mann will nach oben, der erste Satz. Und die beiden Sätze von mir natürlich im Anschluss. Da kann man sich reinknien, wenn man mal mit angefangen hat. Kann ja jeder gerne mal für sich zu Hause ausprobieren. Gerne auch mir mal zuschicken. Die Mailadresse steht ja in den jeweiligen Plattformen. Ich werde es am Schluss aber auch nochmal sagen. Nach diesem kleinen Ausflug in die literarische Bastelarbeit geht's jetzt mit richtigen Texten von renommierten Autoren weiter. Und von mir gibt's natürlich auch noch in der Folge Texte. Aber der Anfang macht heute Kurt Tucholsky. Kurzer Abriss der Nationalökonomie von Kurt Tucholsky. Nationalökonomie ist, wenn die Leute sich wundern, warum sie kein Geld haben. Das hat mehrere Gründe. Die feinsten sind die wissenschaftlichen Gründe, doch können solche durch Notverordnungen aufgehoben werden. Über die ältere Nationalökonomie kann man ja nur lachen und dürfen wir selber daher mit Stillschweigen übergehen. Sie regierte von 715 vor Christus bis zum Jahre 1 nach Marx. Seitdem ist die Frage völlig gelöst. Die Leute haben zwar immer noch kein Geld, wissen aber wenigstens warum. Die Grundlage aller Nationalökonomie ist das sogenannte Geld. Geld ist weder ein Zahlungsmittel noch ein Tauschmittel. Auch ist es keine Fiktion. Vor allem aber ist es kein Geld. Fürs Geld kann man Waren kaufen, weil es Geld ist, und es ist Geld, weil man dafür Waren kaufen kann. Doch ist diese Theorie inzwischen fallen gelassen worden. Woher das Geld kommt, ist unbekannt. Es ist eben da. Beziehungsweise nicht da. Meist nicht da. Das im Umlauf befindliche Papiergeld ist durch den Staat garantiert. Dieses vollzieht sich derart, dass jeder Papiergeldbesitzer zur Reichsbank gehen und dort für sein Papiergold einfordern kann. Das kann er. Die oberen Staatsbankbeamten sind gesetzlich verpflichtet, Goldplomben zu tragen, die für das Papiergeld haften. Dieses nennt man Golddeckung. Der Wohlstand eines Landes beruht auf seiner aktiven und passiven Handelsbilanz, auf seinen inneren und äußeren Anleihen sowie auf dem Unterschied zwischen dem Giro des Wechselagios und dem Zinsfluss der Lombardkredite. Bei Regenwetter ist das umgekehrt. Jeden Morgen wird in den Staatsbanken der sogenannte Diskont ausgewürfelt. Es ist den Deutschen neulich gelungen, mit 3 Würfeln 20 zu trudeln. Was die Weltwirtschaft angeht, so ist sie verflochten. Wenn die Ware den Unternehmer durch Verkauf verlassen hat, so ist sie nichts mehr wert, sondern ein Puffel. Dafür hat aber der Unternehmer das Geld, welches Mehrwert genannt wird, obgleich es immer weniger wert ist. Wenn ein Unternehmer sich langweilt, dann ruft er die anderen und dann bilden sie einen Trust. Das heißt, sie verpflichten sich, keinesfalls mehr zu produzieren, als sie produzieren können, sowie ihre Ware nicht unter Selbstkostenverdienst abzugeben. Dass der Arbeiter für seine Arbeit auch einen Lohn haben muss, ist eine Theorie, die heute allgemein fallen gelassen worden ist. Eine wichtige Rolle im Handel spielt der Export. Export ist, wenn die anderen kaufen sollen, was wir nicht kaufen können. Auch ist es unpatriotisch, fremde Waren zu kaufen. Daher muss das Ausland einheimische, also deutsche Waren konsumieren, weil wir sonst nicht konkurrenzfähig sind. Wenn der Export andersrum geht, heißt der Import, welches im Plural eine Zigarre ist. Weil billigerer Weizen ungesund und lange nicht so bekömmlich ist wie teurer Roggen, haben wir den Schutzzoll, der den Zoll schützt, sowie auch die deutsche Landwirtschaft. Die deutsche Landwirtschaft wohnt seit 25 Jahren am Rande des Abgrunds und fühlt sich dort ziemlich wohl. Sie ist verschuldet, weil die Schwerindustrie ihr nichts übrig lässt. Und die Schwerindustrie ist nicht auf der Höhe, weil die Landwirtschaft ihr zu viel fortnimmt. Dieses nennt man den Ausgleich der Interessen. Von beiden Institutionen werden hohe Steuern gefordert und muss der Konsument sie auch bezahlen. Jede Wirtschaft beruht auf dem Kreditsystem, das heißt auf der irrtümlichen Annahme, der andere werde gepumptes Geld zurückzahlen. Tut er das nicht, so erfolgt eine sogenannte Stützungsaktion, bei der alle, bis auf den Staat, gut verdienen. Solche Pleite erkennt man daran, dass die Bevölkerung aufgefordert wird, Vertrauen zu haben. Weiter hat sie ja dann auch meist nichts mehr. Wenn die Unternehmer alles Geld im Ausland untergebracht haben, nennt man dies den Ernst der Lage. Geordnete Staatswesen werden mit einer solchen Lage leicht fertig. Das ist bei ihnen nicht so wie in den kleinen Raubstaaten, wo Scharen von Briganten die notleidende Bevölkerung aussaugen. Auch die Aktiengesellschaften sind ein wichtiger Bestandteil der Nationalökonomie. Der Aktionär hat zweierlei wichtige Rechte. Er ist der, wo das Geld gibt, und er darf bei der Generalversammlung in die Opposition gehen und etwas zu Protokoll geben, woraus sich der Vorstand einen sogenannten Sonnabend macht. Die Aktiengesellschaften sind für das Wirtschaftsleben unerlässlich. Stellen Sie doch die Vorzugsaktien und die Aufsichtsratsstellen her. Denn jede Aktiengesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der rät, was er eigentlich beaufsichtigen soll. Die Aktiengesellschaften haften dem Aufsichtsrat für pünktliche Zahlung der Tantiemen. Diejenigen Ausreden, in denen gesagt ist, warum AG keine Steuern bezahlen kann, werden in einer sogenannten Bilanz zusammengestellt. Die Wirtschaft wäre keine Wirtschaft, wenn wir die Börse nicht hätten. Die Börse dient dazu, eine Reihe aufgeregter Herren, den Spielclub und das Restaurant zu ersetzen. Die Börse sieht jeden Mittag die Weltlage an. Dies richtet sich nach dem Weitblick der Bankdirektoren, welche jedoch meist nur bis zu ihrer eigenen Nasenspitze sehen. Schreien die Leute auf der Börse außergewöhnlich viel, so nennt man das, die Börse ist fest. In diesem Fall kommt, am nächsten Tage, das Publikum gelaufen und engagiert sich, nachdem bereits das Beste wegverdient ist. Ist die Börse schwach, so ist das Publikum allemal dabei. Dieses nennt man Dienst am Kunden. Die Börse erfüllt eine wirtschaftliche Funktion, ohne sie verbreiten sich neue Witze wesentlich langsamer. In der Wirtschaft gibt es noch kleinere Angestellte und Arbeiter, doch sind solche von der neuen Theorie längst fallen gelassen worden. Zusammenfassend kann gesagt werden, die Nationalökonomie ist die Metaphysik des Pokerspielers. Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben und füge noch hinzu, dass sie so gegeben sind wie alle Waren, Verträge, Zahlungen, Wechselunterschriften und sämtliche anderen Handelsverpflichtungen, also ohne jedes Obligo. So viel zum Wirtschaftsblock und zu Kurt Tucholsky. Jetzt geht's mal wieder nach Stockholm mit einer Begebenheit, die sich da so zugetragen hat. Trampel im Musentempel. Babylonisch ist das Sprachgewirr in der Eingangshalle, dem Café, im Shop, dem Restaurant, der Garderobe und an den Schließfächern des Museums für moderne Kunst in Stockholm. Doch im Bereich der Sammlung, im Angesicht mit der Kunst der großen und kleinen Meisterinnen und Meistern der Moderne, verstummt die internationale Kakophonie der Sprachen. Sie weicht einer andächtigen Konzentration auf die ausgestellten Werke. Nur leises und würdiges Geflüster in Schwedisch, Englisch oder diversen romanischen Sprachen ist wahrnehmbar. Lautstärke erscheint wohl allen in der spürbaren Anwesenheit von Pablo Picasso, Salvatore Dalí, Max Ernst und so weiter unangebracht, fehl am Platze und peinlich. Allen? Nein, nicht allen. Nicht den Vertreterinnen des Volkes der Dichter und Denker. Laut parlierend trampelt eine Gruppe durch die heiligen Hallen der modernen Kunst, würdig eines Einmarsches in ein Brauhaus, ein Trupp Frauen, die die Blüte ihres Lebens schon lange überschritten haben, gekleidet in einem jugendlichen Stil, der das Offensichtliche in keiner Weise verschleiern kann. Skandinavisch stoisch nimmt der Rest der Besucher den Auftritt hin, erduldet und erträgt die Damen in ihrer Mitte. »Schön muss man das ja nicht finden«, schallt es lautstark aus der Gruppe durch den Saal. Ja, es ist nicht alles schön, was man so sieht, hört und einem über den Weg läuft. Richtig ist natürlich auch, dass man es nicht schön finden muss. Aber man kann es schön finden und es gibt Menschen, welche die ausgestellten Werke genießen und sich daran erfreuen. Wie gesagt, man muss das nicht. Es besteht aber auch keinerlei Notwendigkeit, seinen Unmut lautstark über die anderen Anwesenden auszuschütten. Nach dem Besuch der Sammlung geht das Teutonische wieder im Gewirr der diversen Sprachen unter und ist nur noch für das geübte Ohr erkennbar. Erinnerungen an einen Urlaub in der schwedischen Provinz Dalarna kommen mir in den Sinn. Die Einheimischen im Ferienhaus nebenan fragten leicht verwirrt: Ihr seid Deutsche? Ihr seid ja gar nicht laut. Übermäßig Krach haben wir nicht gemacht, obwohl das in der Mittsommernacht den Schweden nicht wirklich auffallen würde. Ich denke, es war eher vorlaut, selbstgerecht, besserwisserig gemeint. Auf jeden Fall sind wir eh nicht vorgekommen wie Deutsche. Vielleicht mutiert die rheinische Nonchalance unter der Mitternachtssonne zur nordischen Gelassenheit. Das erklärt wohl auch, warum nach einem ausgedehnten Schwedenurlaub selbst eine deutsche Kleinstadt wirkt wie ein nervöser Moloch. Kurz zusammengefasst, auch wenn man aus dem Land von großen Schriftstellern und Philosophen kommt, muss man nicht alles kommentieren. Erst recht nicht, wenn der eigene Intellekt maximal für die Lektüre der Schlagzeilen einer Boulevardzeitung ausreicht. Kunst, Kultur sowie die Sitten und Gebräuche des Gastlandes sollte man aufgeschlossen gegenübertreten. Wenn nicht alles so ist wie in Deutschland, wird es einen Grund haben. Selbst wenn nicht und es sich nur aus Tradition heraus erklären lässt, ist das in Ordnung. Am deutschen Wesen muss die Welt nicht genesen. So, das war Stockholm. Wir bleiben aber noch in Schweden und gehen noch ganz oben an die finnische Grenze mit einem Buchtipp. Ich bin mal wieder etwas zum Lesen gekommen in letzter Zeit und habe ein Buch von Mikael Niemi gelesen. Vielleicht kennt der ein oder andere das Buch Populärmusik aus Vitula. Das wurde auch verfilmt. Das neue Buch von ihm heißt Wie man einen Bären kocht. Ich will nicht so viel verraten, aber da so viel sei schon mal gesagt, es ist kein Kochbuch. Es spielt im Jahre 1852. Vom Genre würde ich sagen, es ist ein Krimi. Es sind natürlich, werden auch andere Themen angesprochen. Auch das Verhältnis zwischen den Schweden und den Lappen, wie man sie damals genannt hat, also dem samischen Volk, was natürlich für die Handlung auch eine Rolle spielt. Jussi, ein samischer Junge, entflieht seinem Elternhaus, wo Gewalt, Alkohol, Hunger herrscht, und kommt bei einem protestantischen Geistlichen unter, der ihn unterrichtet, Lesen und Schreiben beibringt und so weiter, aber auch naturkundlich unterrichtet, also ihn unter die Fittiche nimmt, kann man schon sagen. Und in dem Ort, wo sie wohnen, passiert ein Mord an einem Mädchen. Und für alle und die Polizei ist ziemlich klar, dass ein Bär das Mädchen umgebracht hat. Der Geistliche glaubt das nicht und ermittelt und findet auch weitere Indizien, die auf ein anderes Verschulden hindeuten. Und gerät damit natürlich in Konflikt mit den Behörden, die den Fall ja schon für aufgeklärt gehalten haben. Wie das Buch ausgeht, werde ich natürlich hier nicht verraten, aber ich muss sagen, es ist sehr spannend geschrieben. Man glaubt immer, einen Schuldigen zu wissen, der es dann aber dann doch wieder nicht ist. Und der Leser bzw. ich habe es eigentlich auch erst gegen Schluss dann, als es aufgeklärt wurde, mitbekommen bzw. gewusst, wie sich das Ganze abgespielt hat. Wie gesagt, ein schönes, spannendes Buch. Auch man erfährt auch ein bisschen über das Verhältnis zwischen den Schweden und den Samen. Ja, ich halte es für lesenswert. Wer noch Urlaubslektüre oder Lektüre für zu Hause sucht. Das Buch heißt Wie man einen Bären kocht von Michael Niemi aus dem BTB Verlag. So viel dazu. Auch diesmal gibt es einen kleinen Lyrikteil. Zuerst ein kleines Gedicht von mir. Wirrungen. Die Zeit jagt endlos langsam. Das Ende nah und doch so weit. In mir frohes Grauen, erwartungsvolle Leere. Ängstlich selbstbewusst in kämpferischer Angst. Endlose Sekunden, ewige Augenblicke. Verwirrt, verirrt, auf dem richtigen Weg. Und jetzt noch ein Gedicht von Wilhelm Busch. Geschmackssache. Dies für den und das für jenen, viele Tische sind gedeckt, keine Zunge soll verhöhnen, was der andern Zunge schmeckt. Lasse jedem seine Freuden, gönn ihm, dass er sich erquickt, wenn er sittsam und bescheiden auf den eigenen Teller blickt. Wenn jedoch beim Tische er unverschämt dich neckt und stört, dann so gib ihm einen Wischer, dass er merkt, was sich gehört. Ja, das war ein kleiner Text, ein kleines Gedicht von Wilhelm Busch. Dann sind wir schon fast wieder am Ende. Aber zum Schluss gibt es noch eine Kurzgeschichte von mir. Fügung. Haben Sie das Geld dabei? Fragt Robert Breuer, die mondän gekleidete junge Frau, noch bevor sie aus ihrer Limousine aussteigen kann. Sicher. Kleine Scheine, keine laufenden Seriennummern. Wie gewünscht, Robert. Sie deutet nach hinten auf die Rückbank. Perfekt. Er öffnet die Wagentür, wirft einen kurzen Blick in die Reisetasche. Ansprechender Anblick, Frau Stark. Ich gehe davon aus, dass alles so wie vereinbart und korrekt ist. Wir haben geliefert, sagt sie. Wie ist der weitere Ablauf in unserer Angelegenheit? Die Zugangscodes bekomme ich heute Abend. In allernächster Zeit sollte die Aktion durchgeführt werden. Eine regelmäßige Änderung der Systempasswörter ist bei uns obligatorisch. Morgen, sagt Julia Stark, morgen 13 Uhr. Wie lange braucht es, bis sämtliche Sicherheitssysteme heruntergefahren sind? Bis spätestens 13.20 Uhr. Okay, unser Zugriff wird um 13.30 Uhr erfolgen, sagt sie kühl und betont sachlich. Soweit alles zufriedenstellend abläuft, bekommen Sie die Restzahlung am Abend, hier an gleicher Stelle. Die Uhrzeit wird Ihnen noch mitgeteilt. Wenn nicht, nun, dann werden Sie kein Geld mehr benötigen. Sollte etwas schiefgehen, wird es nicht an mir liegen, erwidert er mit gespielter Gelassenheit. Sie schwingt sich elegant in den Wagen, öffnet das Fenster. Wir haben uns erlaubt, Ihre Schwester als Gast bei uns aufzunehmen. Sagen wir als kleine Sicherheit. Menschen mit zu viel Geld kommen zuweilen auf abwegige Gedanken. Sportlich rast sie Richtung Ausfahrt. Robert steht stumm in der Tiefgarage, bis er Julia Stark aus den Augen verliert. Hannalein, Hannalein, sagt er leise vor sich her. Tja, Schwesterchen, die Jahrzehnte des verwöhnten Nesthäkchens scheinen endgültig vorbei. Widerhallend erschallt sein Lachen in dem großen Betonbau. Er verstaut das Geld neben seinem Gepäck im Kofferraum. Mit quietschendem Reifen verlässt er das Parkhaus. Julia gießt sich einen Whisky ein. Der rauchig-torfige Geruch des Single Malt wabert wie ein Fremdkörper durch das kühle, edle, fast steril wirkende nordische Design des Penthouses. Sie schwenkt das Glas, betrachtet entspannt, wie die Schlieren des exquisiten Brandes ölend fließend ihren Weg nach unten finden. Sie lässt den Whisky auf der Zunge wirken, konzentriert sich auf die Aromen, schluckt ihn herunter, genießt den lange anhaltenden Abgang des Malt. »Hat er unser Projekt in Gang gesetzt, Julia?« »Schaut vielversprechend aus. Morgen wissen wir mehr. Die Aktion startet um 13.30 Uhr. Du musst dich direkt in das System einloggen und die Transaktion zügig durchführen. Viel Zeit dürfte hierfür nicht bleiben. Die Zugangsdaten erhalten wir heute noch via Mobiltelefon. Ihr Gegenüber öffnet sich ein Piccolo. Dann Prost, Julia, auf gutes Gelingen. Ja, auf unsere Zukunft. Prost, Hannah. Robert genießt die Einsamkeit des großen Anwesens. Sonne, Strand, Meer. Aber der Tourismus findet woanders statt. Nur die sanfte Brandung über dem Korallenriff, der leichte Wind, der durch die Palmen streift, die vielfältige Vogelwelt geben eine akustische Kulisse. Vom Liegestuhl aus schaut er in die Ferne und nippt an seinem Cocktail. Paradiesisch hier, Robert. Er dreht panisch den Kopf, die Farbe in seinem Gesicht entweicht gänzlich. Ein Plätzchen, an dem man bis zum Lebensende verweilen möchte. Frau Stark, stammelt er. Sie haben uns ein schönes Schauspiel geliefert. Nur die Gage hierfür ist unverschämt hoch. Das Geld hier unter ihrem Bett zu deponieren, klischeehaft, fantasielos. Die Sonne, die Wärme, da wird die hiesige Laissez-faire-Art gleich zur eigenen Haltung. Oder, Robert? Ich kann das alles hier erklären, Frau Stark. Da bin ich mir völlig sicher. Zwei Schüsse schrecken die Vogelwelt auf. Robert wirkt relaxed in seiner Liege. Nur das Loch in der Rückenlehne, aus dem Blut quillt, deutet seinen ungewollten Hingang an. Julias Körper sackt leblos, aber mit einem letzten Anflug von Eleganz zusammen, um damit dem Angesicht im Sand unwürdig zu enden. Hannah verstaut ihre Pistole ungerührt in der Handtasche, ficht einen Zigarillo heraus und raucht ihn entspannt. Im Schneidersitz und gelehnt an eine Kokospalme genießt sie die nun vorhandene, friedvolle Ruhe am Strand. Sie sortiert, stapelt, zählt das verbliebene Geld. Weniger als erwartet. Aber wenn man nicht teilen muss, murmelt sie. Wind kommt auf. Eine kräftige Böe fegt über das Land, löst an der Palme eine Frucht, die Hannah mit einem dumpfen Schlag hinstreckt. In einem Windwirbel erheben sich die Banknoten, fliegen gleich einem Schwarm bunter Vögel rauf aufs Meer. Liebe Freundinnen und Freunde der Literatur, das war's. Das war die August-Ausgabe von Peters Literaturküche. Die September-Ausgabe ist natürlich auch schon in Planung. Diese Folge soll mal wieder mit Gästen sein. Ich hoffe, es kommt nichts dazwischen und es klappt alles, sodass wir uns im September gesund und munter an gleicher Stelle wiederhören. Ich wünsche noch einen schönen August und einen guten Start in den September. Bis dann, euer Peter Fassbender.